Herzlich willkommen zu Eine Halbzeit mit Heiko Ossi Ostendorp und Wolf Rolfi Fuß. Heute mit Erklärung der Fragen: Was macht Conny Klavitta beim FC Sheriff Tiraspol? Spielt Lucien Favre Bäumchen wechsel dich auf Schalke? Und spielt der VfB Stuttgart gegen den Abstieg oder um Deutsche Meisterschaft? Und warum ist der reingeschmeckte Wolf eigentlich kein VfB-Fan geworden? Das alles und noch viel mehr. Jetzt.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Das war Michael. Oder das war Michael. Michael. Wie sagt man es, Wolf?
Nein, Schwab ist ein Schwab. Das war der Michael. Der Michi. Das ist der Michi gewesen. Ja.
Ein Schwabe, der im Kölner gewesen. Umland lebt, offenbar.
Ja. Ja, ein Exilschwabe.
Vielen Dank, Michael, an dieser Stelle und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorp und der geschätzte Schwabe im Münchner Exil.
Ich bin ja kein wahrhafter Schwabe. Jetzt ich bin ja nur im Schwäbischen aufgewachsen.
Klär uns auf.
Verstehst du? Ja, ich bin ja gebürtiger Hesse. Ich bin gebürtiger Hesse, aufgewachsener Schwabe und lebe jetzt seit 20 Jahren circa in München. Seit gut 20 Jahren. Ja, schon mehr als 20 Jahre.
Was sagt dein Herz?
Lebe ich in München. Mein Herz sagt, ich bin auch VfB-Fan, weil das damalige Neckarstadion sagt, war mein Tor zur Bundesliga. Ist es immer gewesen. Immer. Und es ist noch heute so, dass ich mit warmem Herzen zurückkehre. Und das ist immer ein besonderer Moment, wenn ich den VfB Stuttgart im Daimler-Stadion oder jetzt Mercedes-Benz-Arena oder früher halt Neckar-Stadion begleite. Ich habe mal zusammen mit Harald Schmidt Stuttgart gegen Bayern kommentiert. Da sind wir wirklich wie zwei kleine Jungs eingelaufen, weil Harald Schmidt sowas Ähnliches gefühlt hat wie ich. Er ist auch als kleiner Junge immer wieder zum VfB gegangen und ich bin als Heranwachsender immer zum VfB gegangen. Es gibt auch, glaube ich, keinen Verein, von dem ich so viel interner kenne, wie vom VfB
Stuttgart. Wie kommt das?
Weil ich in der Region, ich habe in der Region ja auch Radio gemacht und war also immer wieder in Verbindung mit ehemaligen Spielern und Entscheidungsträgern und dementsprechend ist auch der Draht zum VfB halt sehr nah und sehr eng. Und ich freue mich auch deshalb immer wieder, wenn ich ein VfB-Spiel in Stuttgart kommentiere, weil ich halt einfach ein paar alte Freunde und ein paar Weggefährten halt dann treffe im Zuge dessen. Das hat wirklich viel Schönes.
Das verbindet ja auch, ne?
Genau, da kannst du in Stuttgart, kannst du mal ins Unterholz gehen, gell? Kannst mal gucken, was so los ist, was so passiert. Das ist dann so Honoration in Schwäbisch, das wird in Stuttgart gesprochen. Und ich bin ja aufgewachsen eigentlich am Fuße der Schwäbischen Alb, wo man halt so schwätzt, wie man schwätzt, so. Wo dann Außenstehender überhaupt keine Chance hat.
Ich fühle mich dann immer sofort, wenn du schwebelst, fühle ich mich sofort an den DFB erinnert. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Wieso das? Ach so. Ja. Aber in Stuttgart selbst spricht man so eine Form des Honorationen Schwäbisch, wo also quasi jeder versucht, dass keiner merkt, dass man aus der Region kommt, aus dem Schwäbischen kommt. Aber man hat halt keine Chance, das schwäbische Sprachidiom zu verbergen in irgendeiner Form. Gell?
Also so. Ich finde ja...
Und dann sagst du, wie haben Sie das jetzt festgestellt, dass ich Schwabe bin? Ich spreche doch eigentlich perfektes Hochdeutsch. Ja, Sie sprechen perfektes Hochdeutsch, aber man hört es zum Beispiel beim Wort aber, dass es nicht sagt.
Aber der Yogi, das heißt der Yogi aber, sagt es aber.
Sondern aber.
Ja. Das ist, der Yogi sagt es auch immer sehr, sehr schön, das Wort aber.
Also meine Verbindung zum VfB ist sehr besonders, genauso wie meine Verbindung auch zu Eintracht Frankfurt sehr besonders ist, weil ich halt ein aufgewachsener Hesse bin. Und jetzt ist ja auch einer der Entscheidungsträger bei Eintracht Frankfurt mit Freddy Bobic einer mit schwäbischem Anstrich. Also die sind mir sehr nah, auch persönlich einfach. Und ich fühle mich dann beiden einfach sehr, sehr verbunden. Also jetzt mal den handelnden Personen, aber logischerweise auch der Region.
Du bist aber auch so ein bisschen der Gerhard Schröder des deutschen Sportjournalismus, ne? Also je nachdem, wo ich gerade bin, Entschuldigung, bin ich halt Cottbus, Dortmund oder wahlweise.
Ja, aber das hängt halt, ja, aber das hängt einfach auch damit zusammen. Jetzt grundsätzlich bin ich ja die Schweiz, ne? Als Fußballkommentator bin ich ja grundsätzlich die Schweiz. Ich bin neutral bis zur letzten Stelle hinterm Komma. Aber es ist natürlich so, dass ich in jedem Club oder in jeder Region einfach Leute kenne, denen ich per se die Daumen drücke. Und dementsprechend ist es so, dass ich zu fast jedem Verein irgendeine persönliche Verbindung habe. Und deshalb, wenn einer sagt, der ist Dortmund-Fan, sage ich, stimmt. Wenn einer sagt, der ist Bayern-Fan, sage ich, stimmt. Wenn einer sagt, der ist halt nur vom VfB, stimmt er auch. Frankfurt, stimmt.
Kölle.
Der Club meiner Kindheit ist der 1. FC Köln. Ja, so. Und aber es ist dann auch Hamburg und Dresden, weil ich dann, oder Bremen. Und ich bin, also am Ende bin ich neutral.
Oh, Dresden
bin,
haben wir.
Bin erstmal gegen niemanden. Das
ist schon mal gut, das ist löblich in diesen Zeiten.
Ich bin gegen niemanden.
Dresden hatten wir in, ich glaube, genau vor einem Jahr, kamen wir so langsam in die Hallenfußballphase, wenn du dich erinnerst. Wir uns jetzt wieder. Da hast du ja auch schöne Anekdoten erzählt. Vielleicht kommen wir da rund um Weihnachten noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ich freue mich drauf, weil ich habe letztens wieder tatsächlich Bilder gesehen in der, ich glaube, Sportschau war es. Die haben das Thema noch mal aufgegriffen, weil sich irgendein Jubiläum jährte. So und so lang gibt es jetzt das Hallenmasters nicht mehr. Oder vor so und so vielen Jahren gab es das erste.
Das ist ein Thema in der Sportschau gewesen.
Ja, ein kurzer Beitrag. Und es war Weltklasse, wenn du da noch mal gesehen hast, was das damals wirklich für ein Hype war, eine Zeit lang. Dieses Hallenmasters, das war ja, da gab es ja nichts anderes zu der Zeit.
Ja.
Volle Westfalenhalle, 12.000, 13.000 Zuschauer. Da ging's ab, fand ich geil. Aber das vielleicht in einer anderen Ausgabe.
Ja.
Weil was ist eigentlich mit Hallenfußball? Ja, weil wir haben ja wirklich so viele Themen, Wolf. Es ist aktuell, man kommt gar nicht nach. Was mich am meisten beschäftigt hat in dieser Woche ist, wie ist die Folge Conny ausgegangen?
Weiß ich nicht. Es ist, ich kann für heute garantieren, dass meine große Tochter nicht auf einmal hier im Saal steht, und um irgendwas zu sagen. Das, die kleine Tochter allerdings könnte kommen. Wenn die allerdings hier hochkommen würde und plötzlich was sagen würde, dann würde ich sagen, hochbegabt. Aber sie ist unten im Tonstudio und übt auf ihrer Stradivari. Und dann bin ich mal gespannt, ob dann nächste Woche das erste Weihnachtslied
geht. Das ist so das Mindeste, was man verlangen kann.
Ja, ja, denke ich auch. Die ist jetzt auch 4 Wochen alt, also jetzt wird es langsam Zeit.
Ja, wirklich. Also das finde ich auch. Das muss man verlangen können von seinem Kind. Also,
ja.
Ja. Na, es war natürlich ein herzzerreißender Auftritt, der auch für viel Wirbel gesorgt hat. Nein, wirklich sehr, sehr.
Hat er für Wirbel gesorgt?
Nein, für positiven. Also es gab viele Reaktionen, wollte ich damit sagen. Also wirklich, gerade bei was bei Instagram lief, war wirklich herzzerreißend und gefühlsecht, würde ich sagen, was da an Reaktionen kam. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir auf Weihnachten zusteuern, eine Woche noch, und der Adventskalender von Gapfaf neigt sich sozusagen auch dem Ende entgegen. Dort gab es neben 2 signierten Ausgaben des Geisterballs von Wolf Huss und einem FIFA-Spiel, ebenfalls signiert, gibt es einen Gastauftritt zu gewinnen.
Gibt es auch noch T-Shirts, die sind auch signiert.
Nein,
dazu frische, signierte Brötchen.
Nein, es gibt einen Gastauftritt, Wolf.
Filterkaffee. Ja, es gibt einen Gastauftritt. Ja, Auftritt, Austritt. Es gibt einen Gastaustritt.
Gastauftritt. Wolfuß, Heiko Osnob und ein sogenannter Gast.
Ein Gewinner.
Ein Gewinner.
Ein Gewinner.
Also wer sich bewerben will, tatsächlich mal Bock hat, mit uns Teil einer Ausgabe von einer Halbzeit mit zu sein, unter gaffaf.de/advent gibt es alle Infos, könnt ihr euch bewerben und noch eine gute Sache unterstützen, nämlich unser Amateurfußballbündnis, und wir freuen uns darauf im nächsten Jahr.
Weil wir haben nicht oft Gäste, obwohl wir gerne Gäste bekommen.
Genau.
Ich glaube, der einzige Gast, der bisher aufgetaucht ist, war Simon Zoller.
Und deine Tochter.
Und meine Tochter, genau.
Ja. Also ihr reiht euch...
Ungefragt reingeplatzt,
ihr das reiht war meine euch Tochter. Da in eine elitäre Gruppe ein. Ja, in dieser Woche ist viel passiert. Ich weiß nicht, wie oft, ich wollte nachschauen, aber habe es dann irgendwie doch nicht mehr geschafft, in wie vielen Folgen wir tatsächlich über Lucien Favre und ein mögliches Aus von Lucien Favre gesprochen haben.
Wie oft wir ihn gelobt haben und versucht haben, ihn aus der Schusslinie zu nehmen.
Exakt. Das hat
und von Dortmunder Seite beteuert wurde, es gibt keine Trainerdiskussion.
Niemals gibt es eine Trainerdiskussion.
Niemals. Bei uns gibt es keine Trainerdiskussion. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Trainer. Wir kommen sehr gut klar mit unserem Übungsleiter. Es ist ein wunderbarer Mensch, ein toller Mann. Er ist halt, wie er ist. Er ist ein Fußballexperte. Wir gehen mit ihm durch dick und dünn. Und dann, tata, ist es so, dass auf einmal, wie soll man sagen...
Der VfB Stuttgart um die Ecke kam.
dass der VfB Stuttgart auf einmal gewinnt dort. Und jetzt geht hier der Druck an. Kann man das hören? Mhm. Wahrscheinlich.
Deine und, Tochter druckt was einmal, aus, die Noten.
Nein, sie druckt nein, sich die Noten die kleine Tochter druckt die Noten, ja.
Ja, der VfB Stuttgart kam um die Ecke.
Der Beethoven. Der Beethoven ist da. Ja, der Beethoven ist ausgedruckt. Alles klar. Es wurde dann gewahr, wie nah die Dortmunder Verantwortlichen offensichtlich die Hand am Abzug hatten.
Ja.
Auch in der Vergangenheit.
Ja,
wenn schon ein 1-5 gegen den VfB Stuttgart ausreicht.
Nein, aber ich finde, es gab tatsächlich ja Aussagen, die voll darauf einzahlen, was du gerade angesprochen hast. Also wenn Hans-Joachim Watzke dann unmittelbar nach der Trennung von Lucien Favre, wo er ihn in der Clubmitteilung noch überschwänglich gelobt hat, das, alles, was du gerade ausgesprochen hast, war ja eigentlich 1-1 O-Ton von Hans-Joachim Watzke, hat er dann noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, ja, 2018, als man Edin Terzic verpflichtet hätte, hätte man dies natürlich auch schon getan, im Wissen, dass so eine Situation wie jetzt jederzeit eintreten könnte. Also das fand ich schon bemerkenswert. Im Prinzip hat er damit gesagt, wir haben den Ersatz für Favre eigentlich schon mal ins Boot geholt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch unabhängig davon, dass man in der aktuellen Situation, finde ich, nachvollziehen kann, dass der BVB sich zu einem Trainerwechsel durchgerungen hat, geht es dann wieder um das Wie. Und das finde ich dann wieder bedenklich, wie es in der Vergangenheit schon oft der Fall war. Das war das, was man die ganze Zeit schon spüren konnte, dass nämlich der Rückhalt nicht komplett gegeben ist innerhalb des Vereins. Und was ich zumindest so gehört habe, auch aus der Kabine, dass Edin Terzic zum Beispiel ein Mann ist, der komplett unterschiedliche Auffassungen hat, was den Fußball angeht, zu Lucien Favre. Und das macht es natürlich in der Zusammenarbeit zwischen einem Trainer und seinem Assistenten, den er dann nicht mitgebracht hat, wie es eigentlich sonst meistens der Fall ist, macht es dann schwierig. Ne? Also du hast im Prinzip den Feind im eigenen Bett, ohne dass er jetzt wahrscheinlich der Feind sein will, weil ich glaube, das würde ich Edin Terzic jetzt auch gar nicht unterstellen wollen. So schätze ich ihn als Typ auch nicht ein, aber er hat halt eine andere Auffassung und ich glaube dann gerade, wenn du merkst, der Trainer, also als Spieler, ne, wenn du merkst, der Trainer kommt mit seiner Philosophie, die er irgendwie durchdrücken will, nicht so weiter und es gibt einen, der mit Sicherheit alleine vom Charakter her näher an den Spielern und an der Mannschaft ist, als es Lucien Favre ist, dann setzt du vielleicht auch ein bisschen auf die Karte, dass der möglicherweise irgendwann übernehmen könnte. Und
da ist ja gar nichts Verwerfliches
dran.
Also erstmal, also wenn er grundsätzlich der Verein so viel Weitblick hat, dass er sagt, da ist einer, der auch im Zweifel übernehmen könnte. Man weiß ja nie, was passiert. Ho, ho, ho. Ist ja in Ordnung. Also das ist ja dann mit viel Weitblick diese Position besetzt. Nur ich fand jetzt, also die Aussagen ein bisschen demaskierend und auch entlarvend, weil du offensichtlich schon, weil offensichtlich wurde, dass die natürlich mit dem Gedanken gespielt haben, immer mal wieder zwischendurch, auch nach derben Niederlagen oder nach Momenten, in denen die Meisterschaft dann vergurkt wurde oder Saisonziele in Gefahr gerieten, dass es natürlich um den Trainer ging, dass es natürlich darum ging, dann geht's noch mit Favre, also um diese Fragen ging, geht's noch mit Favre weiter oder eben nicht mehr. Ne? Also
exakt. Wie siehst du?
Ja, wir waren ja immer zwei, die Favre so ein Stück weit verteidigt haben und auch aus der Schusslinie genommen haben. Ich mag jetzt auch nach dem 2-1-Sieg in Bremen der Dortmunder nicht einsteigen in den Chor der Klaköre, die sagen, siehst du wohl, jetzt ist alles besser.
Das ist ja auch einmal.
Ja, weil man auch Terzic nicht zu sehr unter Druck setzen darf und unter Druck setzen sollte. Es ist ein sehr diffiziles Gebilde, was da in Dortmund offensichtlich entsteht oder auch entstanden ist. Das wird nicht so leicht für ihn. Weil das Problem ist, du kriegst halt als Vize in Dortmund keinen Applaus. Mhm. Also du kriegst halt wirklich nur dann Applaus, wenn du was gewinnst. So, und das wird sich auch für ihn nicht ändern. Und das ist eine... Ja, wir haben ja häufig drüber geredet. Das wird halt maßgeblich auch letztlich von den Bayern und jetzt wohl auch von RB Leipzig.
Also da wird's gefährlich, Wolf.
Mit beeinflusst.
Ja, aber jetzt hast du ein Thema angesprochen, finde ich, was sehr, sehr spannend ist aus BVB-Sicht, weil das, glaube ich, eine Sache ist, die sie niemals, die ist auch nicht öffentlich noch nicht groß thematisiert worden aus meiner Sicht, aber du läufst gerade Gefahr, den Rang als Nummer 2 in Deutschland zu verlieren.
Der Rang als Nummer 2 hat dich ja ganz offensichtlich, und das meine ich eben mit Demaskieren, nicht zufriedengestellt.
Genau.
Auch wenn sie es nach außen immer gesagt haben. Sie haben nach außen immer gesagt, also Bayern ist für uns unerreichbar und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das Einzige, was wir versuchen, ist, die Lücke nach oben zu schließen. So, und da zu sein, wenn die Bayern nicht da sind. Und jetzt hast du eben plötzlich mit Leipzig und Leverkusen ja auch zwei Clubs, die zumindest unausgesprochen da sind, wenn es bei den Bayern ein bisschen klemmt. So, und Dortmund ist halt in dem Moment jetzt nicht da, wobei auch die nicht aus der Welt sind. Also wir reden von 5 Punkten, glaube ich, sind es. Ne? Deshalb ist es für mich noch nicht schlüssig, warum das dann für einen Trainerwechsel reicht. Aber die wollten offensichtlich ein Zeichen setzen.
Offensichtlich.
Das ist mein Eindruck, nachdem Sebastian Kehl vor dem Spiel gegen VfB bei uns bei Sky noch gesagt hat, wie zufrieden er mit der Entwicklung der einzelnen Spieler ist und mit der Entwicklung der Mannschaft. Genau. Zeitsprung, 1-5, der Trainer muss gehen.
Ja. Und an dem Abend noch entlassen worden tatsächlich, oder ist ihm zumindest mitgeteilt worden. Ich fand auch das ganze Prozedere rund um die Entlassung wieder kurios. Also sorry, korrigier mich. Samstagabend wird Favre informiert. Favre informiert daraufhin seinen Führungsspieler, was ich nachvollziehbar finde. Also telefoniert mit Reus, schickt eine SMS an Hummels, so. Dann sickert es durch, am Sonntag, Mittag, Vormittag ist es im Prinzip in den Medien rum und um 15 Uhr wird die Mannschaft informiert. Auch irgendwie schräg. Also ich finde, der BVB...
Ich weiß nicht, ob die Öffentlichkeit dann wirklich in alle Prozesse mit einbezogen wurde. Aber es hat für mich der Abgang was Unwürdiges, weil ich zumindest sagen muss, dass die Zeit unter Favre von Borussia Dortmund keine unerfolgreiche war. Also zumindest das, was sie beeinflussen konnten. Also diese erste Rückrunde, wo im Grunde der Vorsprung dahingeschmolzen ist, die wird ganz sicher in Erinnerung bleiben, als sich alle dagegen wehrten, dass sie deutsche Meister werden wollten und dann die Bayern immer stärker aufkamen und die anderen immer mehr Punkte verloren haben. Aber nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, dass er mit 2 Vizemeisterschaften maximal abgeliefert hat. Oder siehst du es anders?
Nee, aber ich finde, du hast es richtig formuliert vorhin. Borussia Dortmund müsste sich vielleicht erstmal festlegen, was sie denn wirklich wollen. Wollen sie die Bayern attackieren? Sie haben immer gesagt, nein, weil wenn Bayern eine normale Saison spielt, haben wir keine Chance. So, wir wollen da sein, wenn Bayern nicht da ist. Das war die offizielle Ansage. Was sie im Handeln umgesetzt haben, spricht dagegen. Weil, wie du sagst, 2 Vizemeisterschaften, bester Punkteschnitt, also macht es jetzt nicht auf, wie sagst du immer so schön, die letzte Stelle hinterm Komma, über 2 Punkte im Schnitt hat Lucien Favre geholt. Jetzt auch wieder steht schon als Gruppensieger im Champions League Achtelfinale, ist im Pokal noch dabei. Hat er die Ziele, die ihm offiziell zumindest gesteckt wurden, erstmal erreicht. Nichtsdestotrotz haben sie ihn jetzt entlassen. Dass er die Spieler besser gemacht hat, steht, glaube ich, außer Frage. dass er einen Sancho besser gemacht hat, einen Haaland besser gemacht hat und so weiter und so fort, steht, glaube ich, auch außer Frage. Also was wirft man ihm vor? Am Ende geht es wieder um dieses Thema, Favre kann keine Titel gewinnen oder er hat mit dem BVB keine Titel gewonnen. Will der BVB aber ja angeblich gar nicht, beziehungsweise also, sie wollen es natürlich schon, aber es ist nicht das primäre Ziel, wenn Bayern München mit in dem Wettbewerb unterwegs ist. So, das ist die Formulierung. So, das heißt, da.
Ja, und sie haben es auch nicht bezahlt. Also, das wird ja häufig vergessen. Ja. Also, sie investieren in eine entwicklungsfähige Mannschaft. So, und müssen einfach damit leben, dass die Besten immer wieder weggekauft oder hoch im Kurs, zumindest mal hoch im Kurs bei anderen stehen. Und dass die Leistungsträger erst auf dem Weg zu Weltstars sind, es aber halt noch nicht sind. Halt Sancho jung ist und dass halt Reyna jung ist und dass Haaland jung ist und dass sie halt einfach automatisch gewissen Leistungsschwankungen unterliegen. Und jetzt hat Moukoko hat jetzt in Bremen von Anfang an gespielt, oder? Wenn ich es richtig weiß, so, was erwartest du von einem 16-Jährigen? Der soll das Klavier allein tragen oder was stellst du dir vor? Ich meine, der ist 16. Also das ist ein Ausnahmetalent, aber er ist halt 16. Wie soll das funktionieren?
Genau. Und auch da finde ich, das widerspricht sich ein wenig. Sie sagen einerseits, gib dem Jungen Zeit, ne? Der braucht Zeit, gib ihm, lass uns geduldig sein. So, Favre macht das, kriegt's aber am Ende wieder um die Ohren gehauen. Terzic bringt ihm im ersten Spiel. Und sagt danach, ja, wir dürfen jetzt aber auch nicht alles auf den 16-Jährigen abladen. Gleichzeitig stellt er ihn aber als Ersatz für Haaland alleine in den Sturm. Also, weißt du, es ist doch logisch, dass dann alle auf den gucken. Ich sag gar nicht, ich finde das ja selber auch nicht gut, dass man das, aber es ist, du kannst es da nicht verhindern, wenn du ihn da vorne als Borussia Dortmund einen 16-Jährigen alleine in die Sturmspitze stellst, weil du sagst, Reus und Brandt haben es zuletzt nicht gebacken gekriegt. Also, dann muss es halt Moukoko hinkriegen. Und dann ist doch logisch, dass sich alle darauf fokussieren und dass darüber geschrieben wird, wie viel Ballkontakt er hat und Torchancen und weiß ich nicht was. Es ist
so, und trotzdem sage ich dir, muss Borussia Dortmund gerade jetzt in Spielen wie gegen den VfB Stuttgart müssen einfach besser spielen, weil sie einfach deutlich bessere Spieler haben.
Ohne Frage.
Also das kommt eben mit dazu und das ist dann schon was, wo man Favre dann auch mal anpacken kann und sagen kann, also das reicht dann nicht vielleicht nicht für ein Meisterschaftsrennen, aber es müsste zumindest reichen, um solche Spiele zu
gewinnen. Ja, und nicht 1-5 zu verlieren vielleicht zu
Hause. Genau, und vorher gegen den 1. FC Köln zu verlieren. Es sind immer wieder einzelne Spiele in der Saison, wo du es dann nicht verstehst, also wie das sein kann. Also, dass sie dann knapp gegen die Bayern verlieren, mit einer guten Leistung, das kann dann sein und ist dann auch nachvollziehbar. Aber dass sie dann solche Spiele verlieren, ist es dann eben nicht mehr oder nur bedingt. Und da muss man dann schon Favre halt in die Mithaftung nehmen.
Absolut. Ich sag ja auch, es gibt mit Sicherheit genügend Gründe, sich für einen Trainerwechsel zu entscheiden. Finde ich, kann man haben. Ich finde es albern, immer wieder diese Diskussion, die, ich sag mal, seit Klopp eigentlich immer aufkam, die holen einen Trainer, der ist dann über einen gewissen Zeitraum da und am Ende wundern sie sich, was dieser Trainer, was sie von dem bekommen haben und was sie nicht bekommen haben. Und es war bei jedem Trainer, der auf Klopp gefolgt ist, meiner Meinung nach, wenn du dich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt hast, und das meine ich jetzt sogar, das meine ich jetzt nicht als BVB-Verantwortlicher, sondern auch als Journalist, da hast du mal mit ein paar Kollegen telefoniert, die den besser kennen, mal mit ein paar Ex-Spielern, auch mal mit Vereinen gesprochen, wo der vorher gearbeitet hat, hast du dir ein Bild zurechtgefügt. Und ich sage ja nicht, dass das immer 1:1 dem entsprechen muss, was tatsächlich der Fall ist. War aber in den Punkten so. Das war bei Bosch so, das war bei Stöger so, das war bei Tuchel mit Sicherheit so und das war jetzt hundertprozentig auch bei Lucien Favre so. Und dann, finde ich, kannst du dich als Borussia Dortmund nicht danach hinstellen und sagen, ja, puh, das war jetzt aber, also dass der Favre so ist, wie, da hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Weißt du? Das verstehe ich nicht.
Ja. Viel, viel wichtiger ist das, was du nach außen hin kommunizierst. Müsstest du eigentlich auch intern leben. Und dann kommst du zu dem Schluss, dass es eine absolute Ausnahme ist, wenn Dortmund in der aktuellen Situation deutscher Meister wird oder lange um die Meisterschaft mitspielt. Das ist eine absolute Ausnahme. Das ist nicht die Regel, weil sie in ganz anderen Dimensionen auch investieren. Wenn du der Meinung bist, dass du deutscher Meister werden musst, dann finde ich, musst du das Gesamtkonstrukt anders anfassen.
Also die Mannschaft
auch. Meiner Meinung nach.
Also die Mannschaft
auch. Ja, genau. Ja. Also da musst du ganz anders in die Mannschaft investieren und musst dir dann auch ganz andere Leute holen. Dann ist es halt nicht so, dass das Wohl und Wehe des Vereins an einem 16-Jährigen hängt und dass Gio Reyna und Jadon Sancho in jungen Jahren plötzlich Jude Bellingham eine derartige Verantwortung übernehmen müssen. Weil du kaufst sie als Talent, erwartest aber von ihnen, dass sie tragende Säulen sind. Und das funktioniert
genau
nicht.
Genau, das meine ich.
Also das kann nicht funktionieren. Das wird schwierig.
Und sagst ja auch nach außen hin wieder, gibt ihnen Zeit.
Ob es dann gegen die Bayern passiert oder in Spielen gegen den VfB Stuttgart. Das passiert halt einfach, wenn du mit solchen Leuten... Das wäre wie, wenn die Bayern sagen würden, Musiala ist unser Allheilmittel. Und wenn Musiala nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Also da haben die Bayern halt ganz andere Möglichkeiten, auch in den vergangenen Jahren, geschaffen, dass du einen wie Musiala ranführen kannst und kannst sagen, boah, das ist aber ein Riesentalent. Und trotzdem macht er nicht jedes Spiel. Dann kommt er da mal 20 Minuten, dann kommt er da mal 25 Minuten. Dann darf er auch mal von Anfang an spielen. Und wenn Flick sieht, boah, heute hat er ein bisschen Probleme, dann nimmst du ihn raus und es ist alles gut. Und es kommt, weiß ich, Javi Martinez oder Thomas Müller oder keine Ahnung. Was ich sagen will, ist, die haben halt einfach Möglichkeiten, die Borussia Dortmund nicht hat. Im Großen. Trotzdem muss es mit dieser Mannschaft halt möglich sein, Zweiter oder Dritter oder Vierter zu werden, also in die Champions League zu kommen. Wenn du diesen Erfolg gefährdet siehst, dann finde ich, musst du reagieren. Bei dem, was du nach außen hin kommunizierst.
Ja, haben sie jetzt.
Ob das bei 4, 5, 3 Punkten Rückstand auf die Top 4 nach einer Niederlage gegen Stuttgart schon so weit ist, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Wenn du dann zu dem Schluss kommst, dann entlässt du. Und das hat Borussia Dortmund gemacht.
Und dann lass uns nach vorne schauen. Dann geht es jetzt darum, wie handelst du jetzt, dass die Personalie Terzic ab? Watzke hat, wie gesagt, relativ offen gesagt, dass es schon der Plan war bei seiner Verpflichtung, dass er möglicherweise irgendwann mal übernehmen kann. Er bekommt jetzt die Chance. Flick ist natürlich ein gutes Beispiel bei Bayern, bla bla bla. Wo ich aber auch sage, sorry, ähnlich wie bei den Spielern, Hansi Flick ist in einer etwas anderen Situation, als es Edin Terzic war oder ist.
Total.
Hansi Flick war Co-Trainer des Assistent des Bundestrainers, ne? Und kannte die ganzen Stars, hat natürlich ein ganz anderes.
Noch wichtiger, die kannten ihn.
Die kannten ihn, ja.
Und wussten ihn zudem, das ist noch, also den Respekt, den hat er sich schon durch langjährige Zusammenarbeit erarbeitet. Das ist ja der ganz entscheidende Punkt.
Sorry, der ist Weltmeister geworden mit den Jungs, ne? Also da hast du schon ein paar Momente erlebt, auf und abseits des Platzes, mit deinen 5, 6 wichtigsten Spielern. Edin Terzic kommt, aus dem Nichts. Und das kannst du nicht vergleichen. Du kannst nicht Hansi Flick mit Edin Terzic vergleichen, ist meine Meinung. Und,
meine auch. Weil du machst es ja wieder zu groß.
Genau.
Also ich sehe es eher so, dass sie mit der Amtsübernahme von Terzic einfach sagen, okay, jetzt geht's im Moment nur darum, am Saisonende unter die ersten 4 zu kommen und im Sommer unterhalten wir uns dann oder bis zum Sommer hin finden wir eine große Lösung, die besser zu Borussia Dortmund passt.
Was wäre denn immer eine große Lösung, heißt. Wolf? Also ist,
keine
ja,
Ahnung.
Ist für dich, also, ja, aber ist für dich, wäre denn, das ist ja die nächste, ist schon eine entscheidende Frage. Kannst du, ich spiele jetzt mal einfach 3 Namen, könntest du einen Florian Kohfeldt noch verkaufen? Kannst du einen Marco Rose als große Lösung verkaufen oder ist dann doch die große Lösung fängt die erst bei Pochettino und Co. an?
Nein, ich meine, was heißt große Lösung? Es geht ja um eine passende Lösung.
Ja.
Und ich glaube, dass alle drei genannten nach Dortmund passen würden. dass alle drei genannten aber ein völlig unterschiedliches Gehaltsgefüge haben. Das fängt bei Kohfeldt an, dann geht's Rose und dann kommt irgendwann der Champions League Finalist.
Der mit Maradona.
Ja, also der mit Maradona, genau. Da reicht's dann nicht, wenn du dreimal mit dem Luftgewehr in die Luft schießt. Der will auch was sehen und hat, also der will auch dann personell ein bisschen was sehen, wenn's schon darum gehen soll, die Bayern zu attackieren. Rose, glaube ich, ist eine Lösung, die nahe liegt. Wenngleich ich Borussia Mönchengladbach wünsche, dass der noch 2-3 Jahre dort arbeiten darf. Und arbeiten, was heißt darf? Also arbeiten kann, weil das dem Verein einfach gut tun würde und jedem Einzelnen auch. Da wächst was zusammen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Kohfeldt halte ich für einen sehr guten Trainer, aber es ist natürlich ein Unterschied, Abstiegskampf in Bremen oder dann Titelrennen in Dortmund. Also ich finde, Kohfeldt ist einfach ein super Typ. Also ich glaube auch, dass der nach Dortmund passen würde, aber das Anspruchsdenken ist halt ein völlig neues und ein völlig anderes.
Soll ich mal kurz meine Einschätzung dazu geben?
Ja, bitte.
Also ich finde, bei Kohfeldt, der hat so ein bisschen von seinem Glanz verloren. Auch was man so aus Bremen hört, finde ich. Ich finde den auch als Typ super, bin ich komplett bei dir. Glaube auch, dass alle drei tatsächlich gut nach Dortmund passen würden. Vielleicht besser als Favre oder Tuchel, auch so vom ganzen Habitus und von der Emotionalität, die dieser Verein einfach nur mal ausstrahlt und irgendwie auch braucht, ne? Kohfeldt, glaube ich, wäre schwer zu verkaufen. Dazu glaube ich, dass er so ein bisschen dass der Lack so ein bisschen ab ist. Dann bei Rose ist es natürlich so, kriegst du den überhaupt?
Ist der Lack wirklich ab bei Kohfeldt?
Oder der Glanz,
Lack ab, das sehe ich, das sehe ich noch nicht.
Ich glaube, dass der Glanz so ein bisschen...
Dafür ist er zu jung. Der ist halt ein sehr glaubwürdiger Bremer. Er ist halt nicht nur Trainer von Werder Bremen, sondern er ist auch erster Fan.
Aber er hat... Aber das,
und das und dieses, dieses Gefühl, das kann er in Dortmund nicht vermitteln. Also das ist, in Dortmund wäre dann ein Job. Und ich glaube schon, dass er es ausfüllen könnte.
Mhm. Terzic ist natürlich im Prinzip der Kohfeldt vom BVB eigentlich. Ne?
Ja.
Also der kommt aus der eigenen, ne? Sagt er als Kind schon auf der Süd gestanden und merkst du ihm auch an.
Stallgeruch, schönes Wort.
So, dann sind wir bei Rose. Da ist die Frage, würdest du den überhaupt kriegen? Ist es schlau? Wäre es schlau, von Marco Rose den Schritt zu machen? Ich finde auch das ist, könnten wir eine eigene Folge vielleicht mit füllen.
Absolut.
Ne? Weil es ist aktuell eine Konstellation bei Borussia Mönchengladbach. Du hast es gerade schon angeschnitten. Die sind noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil, da kannst du vielleicht die nächsten 3-4 Jahre was aufbauen, um möglicherweise in ähnliche Sphären zu gelangen, wo der BVB jetzt ist. Ich glaube, die Mannschaft dazu haben sie. Wichtig wäre, dass die zusammenbleibt. Ich glaube, dass die Gefahr riesengroß ist, wenn Rose tatsächlich gehen sollte, dass das auch für den einen oder anderen Spieler wieder ein Signal ist. Okay, es hat sich hier halt im Prinzip nichts geändert. Wenn ein großer Verein anklopft, dann sind die entscheidenden Leute weg. Wenn wiederum Rose ein klares Statement abgeben würde und sich wann auch immer in den nächsten Monaten committen würde und sage, ich bleibe auf jeden Fall, wäre das wiederum auch ein Signal für den einen oder anderen Spieler zu bleiben. Ich sag jetzt mal Zakaria, Thuram, müssen wir nicht alle durchgehen, die da international sicherlich gefragt sind, Ginter, Elvedi und so weiter. Dann kannst du da was aufbauen. Da musst du dir als Rose natürlich die Frage stellen, kommt der BVB dann in 2-3 Jahren nochmal? Oder ist das so... ist es überhaupt so erstrebenswert? Ich glaube, dass es jeder Trainer erstmal per se geil findet, diesen Club zu trainieren.
Hundertprozentig. Ne? Das ist ja auch eine Herausforderung. Ja. Und sind wir mal ehrlich, es ist der zweitgrößte Job, den der deutsche Vereinsfußball bereithält.
Genau.
Also das ist ja so.
Und von der Emotionalität her vielleicht sogar die Nummer 1, ne? Wenn das Stadion voll sein darf und so weiter.
Wahrscheinlich ist es so.
Ja. So, und dann ist es für Rose echt eine schwierige Frage, finde ich. Dann, ich glaube, Max Eberl hat das wie immer relativ pragmatisch ausgedrückt und hat gesagt, pass auf, am Ende ist es auch egal, ob unser Trainer eine Klausel hat oder nicht. Wenn er gehen will und das Angebot kommt, dann ist es egal, ob da drin steht, 3 Millionen oder 4 Millionen oder 5 Millionen oder ob es die Klausel gar nicht gibt, weil wenn er gehen will, dann bin ich der Letzte, der sagt, du musst aber bleiben, weil dann haben wir beide nichts davon. Ne? Und da hat er ja komplett recht. Er kennt das aus seiner eigenen Situation, als er damals zum FC Bayern gehen wollte. Da war dann auch von der Klausel die Rede und da habe ich mich mit ihm auch mal lange drüber unterhalten. Sagte, es ist doch am Ende egal, wenn der Verein mir irgendwie vor x Jahren mal gesagt hat, pass auf, jeder weiß, dass der FC Bayern irgendwie was Besonderes für dich bedeutet und wenn die anklopfen, dann werden wir eine Lösung finden und du dahin willst, dann ist doch egal, ob das im Vertrag verankert ist oder nicht. So traurig das dann vielleicht.
Ja, ja absolut. Ne?
So, und bei,
100%.
Ja, bei Rose, wie gesagt, bin ich offen. Ich glaube tendenziell, dass er es eher machen würde, wenn der BVB wirklich kommt und hart rangehen würde. Ist so meine persönliche Meinung. Und bei Pochettino ist es halt so, der ist erstmal auf dem Markt, ne? Also der wäre verfügbar. Ich bin komplett bei dir. Das wäre sicherlich in der, wenn wir jetzt mal über die drei reden, auf jeden Fall der prominenteste Name und der aber auch die meisten Forderungen hätte. Sei es kohlemäßig, sei es was die Spieler angeht.
Ja, aber es ist, weil das auch gewohnt ist.
Genau.
Ne? Also es ist aus Tottenham einfach gewohnt, dass man sich da sitzt mit, saß mit Levy zusammen und dann, ja, wen brauchst du? Ja, die fünf habe ich mir ausgeguckt, der eine kostet 50, der andere kostet 70, der eine kostet, da ist der Watzke, hat schon den Raum verlassen. wenn die ersten Forderungen nach einem Spieler, der über 40 Millionen kostet, ist er schon gegangen und beruft eine Ad-Hoc-Aktionärsversammlung ein. Also da ist es, müsst ihr entschuldigen, da waren wir schief gewickelt, Jesse March halte ich noch für eine Option. Ich glaube auch, dass Nagelsmann noch nicht hundertprozentig vom Tisch ist, wobei der sich jetzt im RB-Kosmos sehr viel aufbaut, dass vielleicht der Schritt nach Dortmund gar nicht mehr dann eine wirkliche Herausforderung ist, sondern dass es dann sofort eher zu den Bayern geht, wenn oder zu einem Club im europäischen Ausland, also zum Top-Club im europäischen Ausland.
Jetzt wird spannend, ja. Wolf. Jetzt sind wir mittendrin in diesem Trainer-Domino, was möglicherweise durch den Abgang von Favre in Gang gesetzt werden könnte. Ne? Wir haben jetzt schon gesprochen, sagen wir mal, Rose würde zum BVB gehen oder Kofeld, dann ist da wieder eine Stelle frei. Was passiert mit Favre? Bei Schalke wissen wir aktuell alle gar nicht, was passiert.
Bei Schalke?
Ja.
Vielleicht geht der Favre auch nach Schalke.
Aber jetzt stell dir mal vor, ich hab ein Szenario, habe ich mir diese Woche zurechtgemalt. Es wäre einfach extrem kurios, dass die vier oder fünf ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund alle Meister werden könnten mit anderen Clubs. Also jetzt fangen wir mal an. Klopp, Liverpool, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Tuchel, PSG, durchaus denkbar. Ja. Stöger ist mittlerweile wieder bei Austria Wien, also auch. Ja. Und Bosch könnte Leverkusen erstmals zum Meistertitel in Deutschland führen. Und dann habe ich gesagt, dann wäre eigentlich nur noch die Krönung, wäre, dass Favre Schalke rettet. Ja. Dann hättest du wirklich, nein.
Aber als Schalker musst du dich ganz im Ernst mit dem Szenario auseinandersetzen.
Ja.
Also ich hab einen guten Draht zu Manuel Baum. Aber ich weiß nicht, inwieweit du den nach dem Spiel gegen Freiburg gehört hast, wo er sagte, wir besprechen im Training, was passiert bei Ballverlust, du musst da mitgehen, du musst da schließen. Und wenn A keiner mitgeht und B keiner schließt, was soll ich da machen als Trainer? So, also
klar nach Aufgaben fast
schon. Lothar Matthäus hat bei uns gesagt, also eigentlich hat er da nichts mehr zu tun, offensichtlich. Also, weil die gehen das nicht mit, was er sagt. Die sind auch nicht mitgegangen, was der Wagner gesagt hat. Die sind dann auch nicht mehr das mitgegangen, was der Tedesco einstmals gesagt hat. Also, ist jetzt Schalke untrainierbar? Das wäre die nächste Ausbaustufe. Aber ich erinnere an Favre und Mönchengladbach.
Wollte ich gerade sagen. Also im Prinzip,
das,
wenn
das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so weit. Das ist nicht so weit.
Nein,
die hatten, also die Frage ist, können sie ihn bezahlen oder wollen sie ihn bezahlen? Richtig. Oder sagt Favre, ich lege mich jetzt über die Feiertage bei mir im Pool in St. Bartholomä, ne? Und fühle mich da so wohl, dass ich einfach liegen bleibe bis Sommer.
hat keinen Pool.
Könnt mich alle mal am Arsch lecken jetzt. Oder sagt er, das ist nochmal eine Herausforderung, dann mit Schalke die Klasse zu halten.
Absolut.
Also, und mal wieder ein bisschen Dankbarkeit zu spüren für die vermeintlich kleinen Dinge.
So, definitiv. Also ich finde, da war so viel Richtiges dabei, Wolf, wie du noch nie in einem Satz gesagt hast.
Nein. Können wir das bitte festhalten? Weißt du, was schön wäre, wenn das... wenn wir es schaffen würden, dass das mal der Teaser würde.
38.
Dann guck mal, dass unser Kollege Dennis das mal festhält.
Ich sag Dennis, er soll es rausschneiden.
Also ich mache es auf jeden Fall so, dass ich mir diesen Abschnitt unter das Bett hänge. Da war so viel Richtiges dabei, Wolf, in einem Satz, wie du es noch nie gesagt hast.
Exakt.
Ja, aber ich höre dir zu, ich bin ganz ohr.
Lucien Favre, also wenn du dich als Schalke wirklich entscheidest, nochmal einen Cut zu machen, und ich sehe auch fast keine andere Option, weil, also warum sollte Manuel Baum nach 10 sieglosen Spielen, was es noch nie gab in der Geschichte von Schalke 04, im 11., 12. oder 13. Spiel plötzlich die Kurve kriegen und dann eine Serie hinlegen? Und nichts anderes brauchst du ja. Und Favre hat deshalb super Beispiel. Damals in Gladbach, die Mannschaft war tot. Ich glaube, sie hatten im Winter, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es waren 12, 13 Punkte in der Kante, meine ich. Also Schalke hat jetzt 4. Ich glaube, da kommen jetzt auch nicht mehr allzu viele dazu wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Das ist natürlich noch dramatischer, aber die Clubs davor sind auch nicht so weit weg, wie sie es damals für Gladbach waren. Also ich sag mal, die Differenz ist nicht groß anders. Und da glaube ich auch, dass wenn Schalke nochmal den Cut machen sollte, müssen sie alles probieren, um Favre dorthin zu bekommen. Weil ich glaube, wenn es einen Trainer gibt, der dieses Wunder möglich machen kann, dann ist das Favre. Ja. So, jetzt waren wir aber vorhin, wir waren bei Pochettino, wir haben über Favre gesprochen. Rose haben wir durch, Nagelsmann hast du angerissen. Gehen wir mal, gucken wir mal über den Teich. Ne? Also Nagelsmann ist sicherlich auch jemand, der mit einem Auge, glaube ich, immer nach England schielt.
Ja, deshalb meine ich ja. Ist Dortmund für ihn überhaupt noch eine Herausforderung? Also ist es ein nächster Schritt oder wäre es ein Schritt zur Seite? Ja. Schwer zu sagen. Ich glaube, dass der sich im RB-Kosmos sehr wohl fühlt und hat jetzt Großes geleistet mit RB in der Champions League, hat Kurs in der Bundesliga. Mal gucken, wie weit und wie gut die Füße tragen. Die Nähe zu Bayern München ist bekannt bei Julian Nagelsmann, aber eben auch sein Wunsch, das große europäische Ausland zu bereisen und zu beeinflussen. Was auch immer das dann bedeutet, Manchester United oder so. Wahrscheinlich.
Wie siehst du es bei Manchester United? Ich glaube, würde ich Kohle draufsetzen, dass Thomas Tuchel nächstes Jahr.
Tuchel, ja.
Oder bei Arsenal.
Ja, du darfst aber eins nicht unterschätzen. Ne? Ich war ja letzte Woche da. Ole Gunnar Solskjaer ist eine Vereinsikone. Und es ist auch, Vereinsikonen entlässt man nicht einfach so. Es hat immer wieder Situationen gegeben in den vergangenen Jahren, wo man ihn hätte freistellen können und sie es eben nicht getan haben. Abwarten. Und solange er unter die ersten vier kommt, also Champions League Fußball garantiert, ist erstmal alles gut. Die wissen alle, dass das Erbe von Alex Ferguson, und darum geht's ja, kein leichtes ist. Und dass sich da schon gar mancher die Zähne ausgebissen hat.
Ähnlich wie beim BVB. Ne?
Über Mourinho. Und ja, es ist halt einfach schwierig, weil es halt auch darum geht, dass dieser Verein sich einfach strukturell neu erfinden muss. Und dann gehst du es mit ihm. Und hast natürlich beide mit maximalem Respekt voreinander. Und ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, wenn er dieses Jahr wieder unter die ersten vier kommt und ein Finale spielt oder vielleicht sogar ein Titel gewinnt, FA Cup, Liga Pokal oder jetzt Karamell Europa Cup. League oder Karamell Cup. Ja, dass das dann automatisch nach sich zieht, dass er entlassen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, also Tuchel ist mittlerweile in dem Top-Marktsegment angekommen und damit zumindest mal Kandidat. Aber also bei Manchester United, aber ob es dann tatsächlich so kommt, ist jetzt für mich noch nicht gegossen.
Dramatischer ist die Lage sicherlich bei einem ähnlich, also nicht ganz so großen Club, aber schon auch einem sehr, sehr großen Club ist bei Arsenal. Da reden wir nämlich nicht mehr über Champions League, sondern da reden wir möglicherweise über Klassenerhalt.
Ja, und das ist genau so eine Nummer. Das ist die Gefahr, die besteht so ein Stück weit bei Borussia Dortmund. Jetzt nicht, dass die völlig absacken, so wie jetzt, aber dass sie so ein bisschen die anderen, es gibt plötzlich andere Clubs, die noch mit oben mitmischen und dass ein großer, stolzer Club wie Arsenal, ein gelernter Champions League-Teilnehmer, ein gelernter nationaler Titelgewinner, also von Karamell bis bis Premier League, dass der so ein Stück weit in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Da geht's nach wie vor um das Erbe von Wenger.
Genau. Und das finde ich total spannend. Ne? Wir reden immer über ein Erbe eines Riesentrainers. Wenger, Arsenal, Klopp, BVB, Ferguson, Man United.
Das ist also Wenger und Ferguson, das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Nochmal eine andere Ferguson Dimension.
War über 20 Jahre, Wenger war 20 Jahre. Also, aber das ist halt schwierig, dass sich dieser Club dann von solchen Leuten, die da 20 Jahre lang gewirkt haben, halt auch emanzipiert und sich halt ganz neu aufstellt. Also das fängt beim Scouting an und hört bei der Einkaufspolitik auf.
Glaubst du, dass Tuchel Arsenal machen würde? Ich weiß, dass damals nach Dortmund war es relativ nah dran. Also da war es schon mal fast so weit. Und Arsenal ist ja auch ein toller Club mit Riesenmöglichkeiten. Das ist sicherlich auch eine schöne Aufgabe, den wieder dorthin zurückzubringen, wo man sich eigentlich sieht. Aber sicherlich auch schwierig, ne? Weil wie du sagst.
Total. Weil die jetzt wieder da oben reinzuführen und zum Kreis der Titelkandidaten, dafür gibt es einfach in England im Moment zu viele. Ja. Es ist Liverpool, es ist City, es ist Tottenham Hotspur wieder, es ist der FC Chelsea.
Und da haben wir über die kleineren noch gar nicht gesprochen.
Genau, dann hast du über Southampton und Leicester, die da immer mitmischen, hast du noch nicht, oder Everton, die am Anfang eine Zeit lang oben mit dabei war, hast du noch gar nicht gesprochen. Das ist wirklich mega schwierig. Der Name Arsenal ist groß und theoretisch zieht er auch, aber ich glaube, dass Tuchel eher sich sieht bei Mannschaften, die tatsächlich Meister werden können irgendwo. Also vielleicht ist sogar Pochettino eher einer für Arsenal.
Ja, also Fakt ist, dieses Trainer-Domino scheint erst gerade irgendwie anzufangen und das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir werden auch dranbleiben. Wir haben die nächste Ausgabe tatsächlich an Heiligabend, Wolf. Das ist
so soll es sein. Ich habe auch sonst nichts vor. Ich dachte mir, wir dürfen ja nirgendwo hin. Es ist ja wieder Ausgangssperre und
gut für uns. Gut für uns.
Das ist ja wirklich,
oder?
Absolut. Ich mache jetzt das nächste Wochenende noch, mache 22., 23., mache ich Pokal.
Ja.
Dann mache ich noch ein bisschen Quatsch mit dir, spring dann unter das Bäumchen, versuche einmal nass durchzuwischen und bin Anfang des, also dann machen wir ja Silvester auch, ne?
Absolut. Volles richtig. Programm.
Und dann für mich Neujahrsspringen in der Allianz Arena, Bayern gegen Mainz 05.
Ja, also ist mehr. Warte kurz, besser geht nicht.
Und besser geht nicht.
Ein Schlusswort. Darf ich mir noch wünschen, Wolf, dass du dich auf Schwäbisch verabschiedest, weil dann hätten wir das Ding einfach in eine absolut runde...
Schöne Klammer, sagst du?
Schöne Kiste gepackt. Ich sag schon mal Tschüss und überlasse das Feld dem geschätzten Kollegen aus dem Schwabenland.
Das war's mit einer Halbzeit mit für diese Woche mit Heiko Ostentrop und Wolf Fuß. Es war uns ein großes Vergnügen, Sie heute betreut haben zu dürfen. Bleiben Sie sportlich, bis zum nächsten Mal und tschüss.